Ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast Dogs Go Swiss an dieser Stelle. Ich bin Martin Werner und wie immer hier Informationen, Tipps und Tricks zum Leben und Arbeiten in der Schweiz mit dem Schwerpunkt auf Berufe im Gesundheitswesen. Heute bin ich derjenige, der aufgeregt bin. Das liegt an der beeindruckenden Vita meines heutigen Gastes. Und zwar haben wir heute Dr. Katharina Rütter-Wolf zu Gast und sie ist ärztliche Direktorin und Mitglied der Geschäftsleitung bei den Solothurner Spitälern, also einer Gruppe von mehreren Spitälern. Und wir werden auch im Schwerpunkt heute über das Medizinische in der Schweiz sprechen, also das Betriebswirtschaftliche, das Schweizer Gesundheitswesen aus Perspektive einer ärztlichen Direktorin. Und was sie als Gast noch besonders macht, sie hat in Deutschland, in Regensburg und München Medizin studiert und promoviert, ist dann direkt für ihre Facharztausbildung der Gynäkologie in die Schweiz gewechselt, hat sie dort 2013 ihren Facharzt gemacht und dann sehr schnell sich das zweite Standbein so in den betriebswirtschaftlichen Entwicklungen des Gesundheitswesens aufgebaut, hat 2016 ihren MBA im International Healthcare Management gemacht und am Unispital Basel auch angefangen, als Prozessmanagerin zu arbeiten. Zunächst neben ihrer Tätigkeit in der Privatpraxis, später dann als Abteilungsleiterin mit dem Schwerpunkt patientenzentriertes Management und als Kaderärztin in Teilzeit in der Gynäkologie und sich dort gerade in diesem patientenzentrierten Management einen Namen gemacht, der dann auch dazu geführt hat, dass sie 2021 als ärztliche Direktorin zu den Solothurner Spitälern gewechselt ist. Dabei belasse ich es mal, den Rest gibt's im Gespräch und ich sage erstmal ganz herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, Dr. Katharina Rütter-Wolf.
Vielen Dank, aber eins möchte ich noch ergänzen, ich bin auch ein ganz normaler Mensch.
Genau, ja.
Das klingt so wahnsinnig hoch und alt, also eigentlich hat sich das so ergeben in meinem Leben und da können wir sicher später noch drauf zurückkommen. Das ist gar nicht so geplant und so strukturiert, wie das jetzt vielleicht beim ersten Mal klingt.
Gehen wir doch da mal direkt rein, weil es ist ja in der Tat immer so, in der Medizin spielt für viele natürlich auch eine gute Karriere eine wichtige Rolle. Im Nachgang liest sich das dann eben immer sehr beeindruckend und natürlich, das ist durchdacht und da hat man einen Plan gehabt und dann ist das auch alles so geworden. Aber wie geht man so an, wenn man aus dem Medizinstudium kommt, raus? Was waren dann so die Überlegungen bei Ihnen zu sagen, es geht in die Schweiz, warum ging es nicht in Deutschland weiter?
Also in der Zeit, wo ich in München studiert habe, haben alle immer die PJ-Plattformen. Ich glaube, die gibt es auch jetzt noch, wo die PJ-Bewertungen vorhanden waren. Und da war ganz klar gesagt, in der Schweiz darf man einfach viel mehr machen. Bei uns in Deutschland, ich habe ja Formulaturen auch in Deutschland gemacht, durfte man Blut abnehmen und wenn es hochkam, war man auf der Visite, durfte man mitlaufen. Und in der Schweiz hieß es, als Unterassistent lernst du wirklich was und darfst dort mitarbeiten. Und das hat mich natürlich extrem gereizt. Und so habe ich Anfragen gestellt und bin zunächst nach Thusis, Graubünden, habe gedacht, Skifahren, schön im Winter. Habe aber nicht ganz bedacht, dass in der Chirurgie im Winter natürlich dann viel los ist, wenn viel Schnee ist. Also da arbeitet man natürlich
Hochsaison,
schon.
Ja.
Hochsaison, genau. Aber trotzdem eine sehr gute Erfahrung. Und dann bin ich nach Basel und habe dort Innere und Gynäkologie gemacht. Und da ist so ein bisschen der Vorteil, die Formulaturen oder die deutschen PJ-Tertiale sind ja 3-4 Monate lang. Der Schweizer Unterassistent bleibt meistens nur einen Monat. Und deswegen sind die deutschen PJler, die länger bleiben wollen und dann auch mehr wirklich mithelfen können, eigentlich relativ beliebt. Und es war wirklich so, ich habe dort schon in der Gynäkologie zum Beispiel, so ein praktisches Beispiel, schon selber gynäkologische Untersuchungen machen dürfen. Und das darf man in Deutschland, ist das einfach keine Chance. Das ist eine Sache. Oder bei den OPs wirklich mit assistieren dürfen. Und ich glaube, da ist der Vorteil in der Schweiz, alle Schweizer Spitäler haben eigentlich viele Ambulanzen, also Ambulatorien. Und diese ganzen, in allen möglichen Disziplinen ist es ein hervorragender Einstieg, auch schon ambulante Patienten zu sehen und dort irgendwas machen zu dürfen. Und nicht nur stationäre Patienten, ja, die Visite und den Eintritt und den Austritt zu verfolgen. Also das schon mal als einen Punkt, würde ich sagen.
Sehr spannend. Gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein in der Facharztausbildung. Ich hatte hier auch einen deutschen Mediziner, der war Anästhesist. Der kam aus Deutschland und für ihn war es dann erstmal eine Herausforderung, weil er in der Schweiz weniger machen konnte, weil die Anzahl der Fälle so gering war im Vergleich zu Deutschland, dass er erstmal recht Mühe hatte, mit der Schlagzahl mitzukommen. Aber das ist vielleicht dann in der Gynäkologie auch nochmal anders, beziehungsweise auch ein bisschen vom Standort abhängig, was man machen darf. Ja.
Nee, das ist natürlich schon so. Die Fallzahl ist insgesamt viel niedriger überall. Und für den Facharzt ist zum Beispiel in der Gynäkologie, als ich dann weiter war, also jetzt geht es ja erstmal ums Grundgerüst, um Grundkompetenzen, die ich zum Teil fast wichtiger finde oder im Alltag relevanter sind als Ärztin, als das, was im Facharzt gefordert wird. Also im Facharzt die XY-komplikationsreichen Geburten oder Operationen, die muss man für den Facharzt haben, aber wenn man sagt, man möchte später in der Praxis sein oder eben im normalen Spital arbeiten, dann hat man die halt doch auch nicht häufig. Ja? Also dann ist man besser gerüstet, wenn man das Alltägliche wirklich gut beherrscht. Zum Beispiel auch eine Spiraleneinlage oder solche Sachen, die lernt man in einem deutschen Spital eigentlich nicht, sondern erst später in der Praxis. Und das ist dann Sachen, da lernt man die Kernkompetenzen in der Schweiz sehr gut. Wenn es aber an spezialisierte oder komplikationsreiche Sachen gibt, da war ich zum Beispiel im Unispital dann und da wurde mir auch gesagt damals, ich muss noch 5 Jahre warten, bis ich meinen Operationskatalog bin, bis ich derjenige bin, der die ganzen Operationen machen darf. Was habe ich gemacht? Ich habe mich umgeschaut und habe halt geschaut, Spitäler, die nicht ganz so beliebt sind, das ist zum Beispiel im Jura wegen der Sprache, ob da nicht noch eine Möglichkeit ist, schneller an diese Operation ranzukommen. Und habe dort eine Stelle gekriegt. Ich konnte so gut wie kein Französisch. Aber der Chefarzt, die sind hier fast alle bilang, muss man sagen. Der hat gesagt, komm, beim Operieren, wir kriegen das schon hin. Habe irgendwie einen 8 Wochen Intensivkurs wirklich gemacht und habe versucht, mir medizinische Bücher, dass ich die notwendigsten Vokabeln für diese Operationen weiß. Und dann ging das. Also da, glaube ich, ist schon eine Offenheit auch vorhanden, wenn man sieht, dass man sich Mühe gibt.
Ja, man muss sich dann einfach selber kümmern. Also es liegt dann mehr in der Verantwortung des werdenden Arztes, der werdenden Ärztin, auch zu sagen, in die Richtung möchte ich. Und wenn ich die Richtung möchte, dann muss ich mich halt vielleicht nochmal nach einer anderen Stelle oder nach einer zweiten Stelle orientieren. Ja, das.
Und da haben wir Deutschen schon, finde ich, ein bisschen einen Vorteil, weil wir sind gewohnt oder für uns ist es meistens akzeptabel, eine Stunde irgendwo hin zu pendeln. Also da ist, die Schweizer sind schon sehr lokal häufig und wenn ich sage, mein Gott, 2 Stunden Zürich oder 1 Stunde, das ist in Berlin von der einen Ecke zur anderen. Also ich glaube, da ist die Distanz ist häufig nicht so relevant, spüre ich so, wenn von deutschen Kollegen.
Das stimmt, ja. Die Schweizer haben da eine andere Größenvorstellung, sind auch häufiger, ist meine Empfindung, an einen Ort gebunden. Also da, wo sie groß geworden sind, bleiben sie oft und pendeln dann eher so lokal. Ist aber nur eine persönliche Empfindung, ja.
Das ist gut so. Das ist sicher so. Sie haben natürlich auch ein sehr großes familiäres Netz häufig in der Umgebung. Also da ist, und darauf beruht ja schon auch viel. Ich finde, hier sind Großeltern in der Familie, in der Erziehung der Enkel sehr mit eingebunden. Also es gibt sehr viele Familien, die einen Großitag oder Großpapatag haben, wo wirklich die Großeltern die Kinderversorgung übernehmen. Das kenne ich in Deutschland eher weniger, weil eben die Großeltern meistens woanders wohnen.
Bleibt man nochmal bei Ihrem Fachgebiet. Wenn jetzt werdende Gynäkologinnen, Gynäkologen zuhören, gibt es im Fachgebiet der Gynäkologie noch irgendwas, was in der Schweiz besonders ist, von der Ausbildung her, Sie haben es angesagt, von den Fallzahlen und Schwerpunkten her, wo man sich gut drauf einstellen kann, wenn man sagt, dann soll es die Schweiz werden?
Also übergeordnet fürs Medizinische allgemein ist natürlich, muss ich sagen, ist die Versorgung, die Ärztedichte pro Patient einfach noch größer, noch besser. Was ich in Deutschland gesehen habe, was pro Station an Arzt vorhanden ist oder Unterstützung, Supervision durch einen Oberarzt oder durch einen leitenden Arzt, sind wir hier noch in einer deutlich komfortableren Zone. Ich kann aus meiner Ausbildung am Unispital Basel, dort hat man als Assistenzärztin zum Beispiel, darf man anfangen, eine Spezialsprechstunde zu leiten oder selber zu haben, aber jedes Dossier wird vom Oberarzt gelesen und rückgesprochen. Und es ist immer ein Oberarzt pro zwei oder drei Assistenzärzte, die parallel eine Sprechstunde machen, im Backup, wo man jederzeit ihn dazu rufen kann und Fragen stellen kann. Und das gibt schon eine enorme Sicherheit, muss ich sagen. Also das ist, glaube ich, das Allgemeine, wie viel Teaching man bekommt, wie viel an Hintergrund vorhanden ist und auch wie sehr das auf Augenhöhe. Also ich bin jetzt doch tatsächlich 20 Jahre in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie sich das in Deutschland geändert hat. Als ich in München studiert habe und wir da noch bei Visiten dabei waren, war immer noch wirklich so, der Chefarzt ist als erstes rein und dann musste hierarchisch alle rein. Dann hat der Chefarzt geredet und dann ging der Chefarzt wieder raus. Diese Hierarchie gibt's in der Schweiz nicht. Also es gibt's natürlich, ich sag niemals nie, aber insgesamt ist es extrem auf Augenhöhe und dass man wirklich sich als Team miteinander versteht. Das finde ich schon noch ein großer Unterschied. Jetzt spezifisch für die Gynäkologie Geburtshilfe. Ich glaube, also mehrere Kliniken hier sind mit Gyn und Geburtshilfe nicht so krass getrennt. Wir haben wirklich noch häufiger eine Klinik, sodass man dort mehr rotieren kann und nicht sich zu früh entscheiden muss, mache ich Gynäkologie oder mache ich Geburtshilfe, sondern eigentlich auch über Jahre hinweg beides und das Spektrum erweitern kann in beiden Abteilungen oder beiden Gebieten. Das finde ich noch sehr gut. Und doch viele Kliniken haben wirklich auch eine Spezialisierung in der ambulanten Gynäkologie, also Reproduktionsmedizin oder Mamazentrum oder Urogynäkologie, Reproduktionsmedizin habe ich schon gesagt, sodass man wirklich in diesen speziellen Ambulanzen dann auch in der Weiterbildung sogar schon reinschauen kann, was lernen kann und dorthin rotieren kann.
Und ist meines Wissens auch ein gut gefragtes Fachgebiet, oder? Also die Nachfrage ist ja durchaus
absolut
da. Also sowohl ambulant
als auch. Welches Gebiet ist im Moment nicht mehr gefragt? Vielleicht außer die Orthopäden, gut. Aber sonst haben wir überall schon, Leute. Das ist tatsächlich so.
Ich finde noch zwei Sachen sehr spannend. Das ist dann Ihre Entwicklung hin zur Kaderärztin, also eine leitende Funktion. Und das andere ist so Ihren Weg, ich sag's mal, ins Betriebswirtschaftliche, ins Management. Sie haben 2016 dann den MBA noch hinten abgeschlossen. Was waren da so Überlegungen zur Medizin dazu, sich noch mit dem Thema Betriebswirtschaft, dem Gesundheitswesen zu beschäftigen?
Also einmal war ich immer schon so ein bisschen offen für was außerhalb der Medizin. Ich habe ja mal schon nach meinem Studium in der Unternehmensberatung reingeschnuppert. Ich habe in der EMEA in London reingeschnuppert. Ich war in der WHO in Genf. Also ich habe immer schon, was kann man im Gesundheitswesen eigentlich, wie funktioniert das insgesamt? Und das Zweite ist, dass ich in der Poliklinik oder im Unispital Basel gesehen habe, dass manche Prozesse einfach nicht gut sind. Dass ich gedacht habe, es darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt zum vierten Mal das und das machen. Und warum ist denn das so? Oder warum kommt jetzt wieder ein Projekt von der Spitalleitung, wo ich persönlich sage, das macht doch, warum schaut man jetzt dahin statt dort, wo ich sage, da ist doch viel mehr zu holen? So dass ich das Bedürfnis hatte, die andere Seite mehr zu verstehen. Und dann war das eben eher ein Zufall. Und zwar war ich gerade schwanger und es gab einen Ausschrieb für ein Fellowship Clinical Management, genau von meinem übergeordneten Chef von der Administration. Und dann habe ich den mal angerufen und habe gesagt, also ich wäre jetzt schwanger, aber eigentlich hätte ich schon Interesse, das mal wirklich zu verstehen. Und dann fand er das wirklich so gut, dass sich mal klinische Ärzte wirklich dort melden und nicht jemand, der vielleicht außerhalb vom Arztbereich ist, dass er gesagt hat, okay, ich biete dir an, wenn du nach der Mutterschaft kommst du und machst das Praktikum sozusagen oder dieses Clinical Fellowship. Und das ist halt in der Schweiz, das muss ich sagen, kann man als Vor- oder Nachteil. In der Schweiz ist man einfach nur 16 Wochen nach der Geburt draußen und danach wieder drin. Und für mich war es halt die Gelegenheit, Gebärsaal, muss ich sagen, ist anstrengend. Ich bin jemand, der den Nachtdienst nicht so gut verträgt oder ich kämpfe mit dem Tag-Nacht-Rhythmus dann ziemlich. Und habe gedacht, wenn ich schon ein Kind dann so klein habe mit verschiedenem Tag-Nacht-Rhythmus, dann brauche ich nicht auch noch einen Job vielleicht, sonst haut's mich dann doch wirklich mal raus. Ja. Also warum nicht so ein Jahr tatsächlich mal sowas machen? Ja, man geht tatsächlich. Ich habe mir dann noch 4 Wochen unbezahlten Urlaub, aber nach 5 Monaten ist man wieder dabei. Und das ist auf der einen Seite eine Chance, weil es ist schon spannend. Ich bin mit vielen Frauen aus dem Medizinstudium sind in die Schweiz gegangen. Also ich habe immer noch Kontakt aus dem Medizinstudium. Und alle, die in der Schweiz sind, sind jetzt mindestens Fachärztin und arbeiten und sind haben Kaderposition. Und viele meiner Freundinnen, die in Deutschland in dem Studium geblieben sind, nach dem Studium, haben vielleicht noch nicht den Facharzt oder einige haben doch keinen Facharzt und einige sind auch nicht mehr in der Medizin tätig. Also sind sehr, sehr niedrig Prozent noch tätig, noch berufstätig. Was ich nicht werten möchte, überhaupt nicht. Das kann eine bewusste Entscheidung sein. Aber es ist für volkswirtschaftlich natürlich, wir haben alle studiert, da wurde wahnsinnig viel investiert, ist es natürlich im Schweizer System schon toll, wenn die Leute dann auch im System bleiben. Und da ist dieses Entgegenkommen auch wirklich da, ich habe 100%, aber eben es ist keine Dienste mehr und keine Nachtschichten und das ist für einen Arzt schon ein Riesengewinn, muss man sagen, an Lebensqualität, sodass man sein Familienleben dann doch etwas besser planen kann. In diesem Jahr hat sich dann tatsächlich ergeben, dass es höchst spannend ist und dass ich extrem viele Ideen habe, wie man Prozesse dort für die Kliniker besser machen kann, sodass der Chef dann gesagt hat, hey, ich gebe dir ein MBA oder ich würde das unterstützen, dass du die wirtschaftlichen Sprache auch noch besser kannst, sodass du das Projekt hier noch mit weiterleiten kannst.
Ich werde oft gefragt von Medizinern, was kann ich denn noch tun? Was wäre denn für meine Karriere gut? Und ich komme immer nicht um das Thema Weiterbildung und MBA drumherum. Also es ist eine persönliche Meinung. Ich komme ursprünglich aus der Finanzwelt. Und wenn ich Klinikleitung wäre, wenn mir eine Klinik gehören würde, dann wäre ich dankbar für jeden Mediziner, jede Medizinerin, die sagt, ich möchte mir dieses betriebswirtschaftliche Wissen aneignen. Weil das ist das, was ich teilweise in Deutschland erlebe. Dann haben sie einen ärztlichen Direktor und einen betriebswirtschaftlichen Direktor. Die sprechen zwei verschiedene Sprachen, kommen aus zwei verschiedenen Welten und ziehen nicht an einem Strang. Wenn ich jetzt aber einen Mediziner, Medizinerin habe, die das Betriebswirtschaftliche gerne dazu nimmt, das ist doch perfekt. Das öffnet doch Türen, Toren und Verständnis und auch eine riesen Anerkennung bei den Kollegen und Kolleginnen. Man kommt ja aus demselben Fachgebiet und man meint es ja nicht böse, sondern man möchte ja etwas besser machen, ja. Sehen Sie das ähnlich, dass man sagt, also wenn ich so in diese Richtung Kaderarzt denke, ist ein MBA etwas, ist ein Thema Führung ein Thema, wo in der Schweiz wichtig wird? Was würden Sie so jemanden empfehlen, Richtung Kaderarzt denken?
Also ich denke absolut, ich unterstütze die Leute auch extrem. Man muss natürlich sagen, es kommt drauf an, ob es zu jemandem passt. Weil ich finde, es gibt die Kliniker, die sagen, ich mache meine Karriere in der Forschung, in der Lehre, ich möchte habilitieren. Da gibt es heutzutage ja auch hervorragende Weiterbildungen nochmal. Und man kann als Chefarzt nicht alles machen. Also man kann nicht der beste Ausbildner und Forscher sein und sich dort weitergebildet haben. Plus der wirtschaftlich Denkende, plus heutzutage noch IT. Du musst AI eigentlich auch noch können. Und dann auch noch ein Kliniker soll es auch noch Update sein, wo alle 5 Jahre in der Medizin sich total umdreht. Das ist ganz verständlich nicht möglich. Aber ich denke, man sollte es evaluieren und sich überlegen, möchte ich eher in die Richtung gehen? Möchte ich ein Teacher werden und mache dort? Gehe ich wirklich in die Forschung? Bin ich innovativ und möchte mit AI oder in die Richtung mehr gehen? Oder eben bin ich ein Manager im Sinne von der Klinik und versuche dort das Verständnis mit der Verwaltung, also wirklich in die Gestaltung mit der Geschäftsleitung, mit dem Verwaltungsrat möchte ich dort mit mehr reingehen. Und dort hilft das natürlich extrem. Ich sehe aber auch meine Position und deswegen hoffe ich oder sehe ich es etwas kritisch, dass die ärztliche Direktion nicht immer oder dass es immer wieder diskutiert wird, braucht es das überhaupt oder nicht in manchen Spitälern? Weil ich sehe mich genau in dieser Funktion als Übersetzer eigentlich von den Klinikern und Geschäftsleitung und den Finanzlern, dass wir sagen, wir ziehen doch am gleichen Strang. Eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Wir haben nur teilweise eine andere Sprache. Lasst uns wirklich versuchen, mit Dolmetschern zusammenzuarbeiten.
Ja, es ist dieselbe Medaille. Man schaut vielleicht eben auf die andere Seite. Aber klar, es ist immer noch das Gesundheitswesen und das Wohl der Patienten, Patientinnen, ja. Es scheint manchmal recht schwierig zu sein, wenn man direkt aus dem Ausland kommt, eine leitende Funktion zu bekommen. Das wird in der Schweiz oft damit begründet, dass das Wissen über das Schweizer Gesundheitswesen fehlt, dass man sich erst adaptieren muss. Wie haben Sie das so erlebt? Wie wird das bei Ihnen gehandhabt? Ist das tatsächlich doch schon eine Hürde, direkt in so eine Leitungsfunktion zu kommen? Oder vielleicht muss man eben auch nochmal sagen, es geht für mich in großen Anführungszeichen erstmal zurück in die zweite Liga. Ich bin nochmal ein Jahr, zwei Jahre Oberarzt, Oberärztin und dann geht's weiter. Wie sehen Sie das und was für Gründe hat es hinter dieser Überlegung aus Schweizer Sicht?
Ja, das ist tatsächlich, das musste ich in den letzten Jahren auch erleben oder auch erfahren. Es ist tatsächlich so, es macht Sinn. Es macht Sinn, dass man erst in der zweiten Reihe ist und sich adaptiert. Ich habe das auch durchgemacht als Assistentin oder als Unterassistentin. Es sind ganz verschiedene Faktoren. Es ist einmal die Sprache, das darf man nicht unterschätzen. Also Bayern ist noch ein bisschen näher, aber die Sprache ist anders. Zum Beispiel im Kanton Solothurn habe ich, obwohl ich in Basel lebe, auch muss man sich wieder dran gewöhnen an verschiedene Wörter und Aussprachen. Das ist so. Also das ist eine Sache. Das zweite ist die Medikation und die Medizin, die doch nochmal ein großer Schritt anders ist. Und wenn man dann als Führungsperson da unsicher ist oder versucht, ich will jetzt unbedingt die deutsche Linie da reinführen, eckt man sehr schnell an. Das kommt einfach nicht gut. Das dritte ist die Zusammenarbeit. Man merkt einfach, die Deutschen mit der Pflege ist eine andere Art der Zusammenarbeit. Und hier ist es ganz wichtig, dass man auch auf Augenhöhe miteinander diskutiert und auch die Vorgehensweise ist anders. In Deutschland, wenn ich schon anrufe in Deutschland, dann am Telefon, dann sagt man, was wollen Sie denn? Und dann heißt es, da, und dann geht's verbunden. Ja. Wenn man in der Schweiz in einem Spital anruft, Grüezi, Spital, nicht wollen, was, Grüezi, guten Morgen. Ja. Das ist so, das ist aber auch das Schöne. Und dieses lieber noch einmal zusammensitze und lurge miteinander, wenn man in einer Kaderposition gerade denkt, oh, jetzt muss ich was beweisen, jetzt muss ich zeigen, dass es vorwärts geht, dann scheitern diese Leute. Aber weil sie nicht das Böse meinen und weil sie nicht schlechte Ideen haben, sondern weil sie sich nicht vernünftig adaptiert haben. Und deswegen denke ich, so eine Runde beobachten, Kultur kennenlernen, das Vorgehen kennenlernen, was heißt das hier? Dann hat man einfach Top-Chancen, sofort schnell hochzukommen. Aber der Druck beim Kader, das alles auf einmal zu verstehen, wahrzunehmen und richtig zu machen, ist kritisch, ist tatsächlich eine Gefahr.
Ja, ich hatte einen HR-Leiter hier aus dem Wallis, der hat gesagt, ja, die Gefahr ist einfach groß, wenn die Person sich am ersten Tag in Anführungszeichen wieder falsch verhält. Also nicht das, wie es der Schweizer erwartet oder wie es die Schweizer Hebamme erwartet. Dann hat er ab dem ersten Tag oder sie ab dem ersten Tag ein schweres Standing im Team. Aber er ist ja in einer Leitungsfunktion und das beißt sich dann halt. Und ich erlebe es bei meiner Frau. Sie sagt auch manchmal, Martin, die Hebamme hier, also das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, das ist aus deutscher Sicht erstmal ungewöhnlich, weil bei der Geburt, so ist mein Empfinden von außen, die Chefin ist die Hebamme und nicht die Ärztin. Die Ärztin kommt für den Notfall dazu und für die Nabelschnur, aber die Hebamme ist die Ansprechpartnerin. Und so ist auch das Selbstverständnis dann in dem Raum oder auch als Papa, wo ich bei meinen Geburten dabei war, ist eben ein anderes, genau.
Aber es ermöglicht auch viel, also sowohl für Ärzte als auch für Pflegeberufe. Also ich finde die Zusammenarbeit eigentlich sehr konstruktiv und sehr, sehr attraktiv für beide Seiten.
Das ist die perfekte Überleitung, weil wir dürfen ja nicht Ihren aktuellen Posten außer Blick lassen, weil das ist ja nochmal das sehr Spannende, auch diese Herausforderung im Gesundheitswesen. Sie haben es angesprochen, Medizin, Pflege ist ein Thema. Wir sehen uns in allen europäischen Ländern damit konfrontiert, dass wir weniger Fachkräfte haben, egal ob Pflege oder Medizin. Da ist auch die Lösung, von der Medizin wieder mehr in die Pflege zu geben, eine. Wenn ich mich jetzt gar nicht mit der Schweiz auskenne, wo sind denn momentan als ärztliche Direktorin für Sie wirklich die großen Baustellen, die Sie beschäftigen, die Ihnen schlaflose Nächte machen? Sind das Fachkräfte? Sind das Entwicklungen im Gesundheitswesen, Kostenentwicklungen? Oder wo sind so die Baustellen, wo Sie momentan dran schaffen müssen?
Also es ist sicher der wirtschaftliche Druck. Wenn man aus deutscher Perspektive kommt, wird man wahrscheinlich noch drüber lachen. dass wir das als wirtschaftlichen Druck sehen, aber es ist für uns eine große Umstellung. Das muss man einfach sagen. Vor 10 Jahren hatten wir noch ganz andere Möglichkeiten. Meiner Ansicht nach haben wir eine unfassbar hohe Qualität im Schweizer Gesundheitssystem. Dadurch hat sich aber in den Jahren natürlich auch das Verständnis oder der Bedarf, das Bedürfnis der Patienten an diese Qualität gewöhnt. Also ich hatte jetzt eine Riesenkritik, dass wir, als man ein Spital geschlossen hat vor 6 Jahren, dass es unzumutbar ist, 20 Minuten bis zum anderen jetzt zu fahren zu müssen für elektiven Eingriffe. Und das ist im Moment, jedes Örtchen und jedes Tälchen hat sein Spital. Und dieses, ich habe sofort das Anrecht, wohnortsnah alles zu bekommen in einer sehr hohen Qualität, ist natürlich sehr teuer. Und das sieht man an den Zahlen. Und jetzt ist die Riesenkunst, wie schaffen es wir in der Schweiz, nicht mehr Kosten zu produzieren oder sogar zu senken und trotzdem diesen hohen Qualitätsstandard inklusive auch Pflegequalität, Betreuungsqualität, wirklich soziale Kompetenz zu behalten. Weil das ist etwas, was ich denke, was so lebenswert in der Schweiz macht. Meine Eltern hatten in Deutschland einen Unfall. Und was ich da im Spital erlebt habe, muss ich sagen, ich dachte, es gibt's doch nicht. Es war keiner Pflege mehr. Man hat Sachen übersehen. Es war wirklich für mich ein dramatisches Erlebnis. Und das ist in der Schweiz noch nicht vorhanden. Wirklich nicht. Da haben sie noch eine andere Betreuung. Also dieser Kostenpunkt, das wird ein Riesenspagat. Wie kriegen wir das hin? Da ist im Moment die Tendenz, dass jedes Kanton für sich schaut. In der Schweiz ist immer Kanton sehr viel geregelt und im Moment kämpft jeder Kanton so ein bisschen gegen den anderen und rüstet eher auf. Es gibt ja fast kein Spital mehr, was nicht gebaut hat in den letzten 5 Jahren oder noch bauen wird in den nächsten 5 Jahren. Ob das die richtige Entscheidung ist, das werden wir sehen. Da habe ich ein bisschen Bauchweh, muss ich ehrlich sagen. Und ob wir diese neuen Häuser mit genügend Fachkräften dann ausstatten können, ist die nächste Frage. Ja, diese zwei Sachen ist eine große Herausforderung. Ich glaube auch, wir müssen uns mehr tatsächlich mit der Digitalisierung beschäftigen. Dort sehe ich schon noch viel Potenzial. Wenn wir messen, beschäftigen sich unsere Ärzte und unsere Pflege einfach immer noch oder immer mehr mit administrativen Tätigkeiten, weil auch, ich glaube, das ist in Deutschland nicht anders, die gesetzlichen Vorgaben, die Qualitätsmessungen, die Zertifizierungen, was alles dokumentiert und nachgewiesen werden muss, immer zunehmen, anstatt weniger zu werden und der Tarif aber trotzdem immer gleich bleibt.
Ja, es gibt aktuell, kann ich aus meiner Perspektive sagen, wirklich die Diskussion. Wir sehen es in Zürich, wo auf einmal oder in der ganzen Schweiz defizitäre Spitäler, das kennt man überhaupt nicht in der Schweiz, jetzt auf einmal, wo kommt das Defizit her? Und auch die Kantone sich jetzt entscheiden müssen, wen geben sie eben die Unterstützungen? Und das erste Mal so Themen wie Klinikschließungen anstehen, was in der Schweiz, ich glaube, ein Tabuthema ist bisher und sehr viel vielleicht auch Ängste hervorruft bei der Bevölkerung, bei den Angestellten, aber eben auch ja bei den kantonalen Gesundheitsthemen. Frau Dr. Ritter-Wolf, Sie haben noch einen langen Tag vor sich. Wir nehmen früh auf, für meine Verhältnisse früh. Ich sage tausend Dank für Ihre Zeit, für diese wunderbaren Einblicke. Und wer sich mehr damit beschäftigen will, ja, der weiß ja, wo man sie findet, kann sich informieren.
Genau, sehr gerne.
Ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Merci.
Vielen Dank.
Und ich sage dir wieder danke fürs Zuhören, fürs Reinhören in den Podcast. Ganz, ganz wichtig, abonniere dir den Podcast, empfehle ihn auch weiter. Empfehlungen sind ein Indikator, dass der Podcast dir gefällt und es macht mir leichter, Gäste wie Dr. Katharina Ritter-Wolf auch für den Podcast zu gewinnen, für dich zu gewinnen. Ich sage danke, wünsche dir Gesundheit, einen schönen Tag. Ade, dein Martin Werner.